Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr von Lübcke. Herr von Lübcke, Sie sind hier aus Bayern zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie hier mit uns in der Sendung dabei sind und dass Sie sich die Zeit nehmen.
Gerne. Guten Abend.
Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Herr Gesicker von Lübcke, Sie sind Politologe, Ethnologe und Journalist. Sie arbeiten als freier Journalist vor allem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich glaube hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk. Sie haben sich spezialisiert auf ökologische Fragestellungen und seit dem Jahr 2000 auch auf Aktivitäten der internationalen Zivilgesellschaft und für Prozesse und Modelle des kulturellen Wandels. Sie machen auch eine Arbeit, die Sie Visionssuche nennen, die Sie in die Natur führt und nicht nur Sie in die Natur führt, sondern Sie führen auch Menschen in die Natur und bringen dort einige Tage zu. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Aufenthalt von so 4 Tagen, wo man alleine in der Natur ist und in der Umgebung mit der Natur, mit sich selber, fastend, nur mit Wasser, der Natur ausgesetzt auf einer inneren Visionssuche geht. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie diese innere Visionssuche auch als eine Möglichkeit, sich, ich sag mal so, mit unserer Zeit, mit den Herausforderungen unserer Zeit und auch mit den Übergängen auseinanderzusetzen, die wir als Kultur, als Menschheit in den doch offensichtlich schwierigen und herausfordernden Zeiten, in denen wir gerade sind, stehen. Jetzt frage ich Sie als Wissenschaftler, als Journalist und eben auch als jemand, der Menschen auf die Visionssuche bringt, wie kommen diese Dimensionen zusammen, gesellschaftlicher Wandel und dieses sich so intensiv für einige Tage mit sich selbst und der Natur auseinanderzusetzen? Das sind ja offensichtlich zwei Bereiche, die nicht oft zusammen gesehen werden, die nicht oft zusammengebracht werden. Scheint Ihnen ein Anliegen zu sein, diese Dimensionen zusammenzubringen. Was hat, um es auf einen Punkt zu bringen, diese Visionssuche mit unseren Herausforderungen als Gesellschaft und Kultur zu tun?
Ich glaube, dass Wandel, wenn er stattfindet, gesellschaftlicher Wandel, dass der immer im einzelnen Menschen beginnt. Also, dass wir, glaube ich, über die Zeit und über die Zeiten hinweg sind, wo wir bestimmten Ideologien folgen, die wir dann in die Realität umsetzen wollen und dafür kämpfen und Umstürze organisieren und Revolutionen inszenieren und neue Gesellschaften aufbauen wollen. Allein schon deshalb, weil die Geschichte gezeigt hat, dass sich zwar die politischen Verhältnisse, die kulturellen Verhältnisse ändern können, aber solange sich der Mensch nicht geändert hat, der junge Karl Marx hat das mal gesagt, dann fängt die ganze Scheiße von vorne an. Insofern glaube ich, dass es heute mehr noch als in der Vergangenheit darum geht, dass Menschen sich persönlich wandeln, dass sie sich innerlich wandeln und dass dieser innere Wandel eine Voraussetzung ist für den äußeren Wandel. Mhm. Und das markiert, ich fange jetzt vielleicht erstmal von der Visionssuche an zu sprechen, das markiert ganz klar die Visionssuche. Die Visionssuche ist quasi eine moderne Auflage eines klassischen Initiations- oder Übergangsrituals. Mhm. Menschen gehen auf Visionssuche ganz oft nicht, weil sie jetzt eine große Vision suchen, sondern weil sie sich geändert haben. Das heißt, es geht darum, Lebensphasen abzuschließen, neue Lebensphasen anzufangen und den Zwischenraum zwischen dem Alten und dem Neuen klar zu markieren, das Alte bewusst abzuschließen, das Neue bewusst anzufangen und sich die Kraft dafür zu holen, das, was sich als Wandel angedeutet hat, auch im Leben zu verwurzeln. Mhm. Also ist eine Visionssuche oder ein Übergangs- oder auch ein Schwellenritual so etwas wie die Markierung zwischen zwei Lebenszeiten, zwischen dem, was war und zwischen dem, was sein wird. Mhm. Ein kluger Mann hat mal gesagt, eine Initiation beginnt mit einem Ende und endet mit einem Anfang. Mhm. Also es geht um diese Zwischenzeit. In der Zwischenzeit der Gestaltung etwas Neues. Und ich glaube, da, um das vielleicht noch kurz, bevor Ihre nächste Frage kommt, anzudeuten, da stehen wir auch gesamtgesellschaftlich. Wir stehen gesamtgesellschaftlich an einem Punkt, wo etwas Altes aufhört und etwas Neues beginnt. Wir sind sozusagen in der Schwellenphase des Dazwischen, wo das Neue sich erst auskocht, wo sich das Neue erst in Sprösslingen zeigt, wo es darum geht, diese Sprösslinge zu erkennen und weiterzugehen, damit das Neue wirklich in die Welt kommt.
Da werden Ihnen ja sicher viele Menschen zustimmen. Ich möchte etwas sehr Offensichtliches hiermit ansprechen, weil ich glaube, dass es hier in dem Zusammenhang besonders interessant ist. Nämlich Visionssuche ist etwas, das, da werden viele Menschen mit Ihnen übereinstimmen. Wir brauchen die Kraft, innere Visionen neu zu finden. Offensichtlich gehen Sie mit Ihrer Visionssuche allein in die Natur. Warum allein in der Natur? Was ist das Besondere? Was ist die Kraft, die Vision dort zu finden? Ich meine, man könnte ja auch Gruppenprozesse machen, Psychotherapie machen, Meditationsretreats machen. Und ich nehme an, das sind alles auch Dinge, die Sie spannend und interessant finden. Aber was Sie machen, was Sie hier im Besonderen in den Fokus nehmen, ist, Sie gehen in die Natur. Warum?
Die Natur ist sozusagen das ganz andere. Das, was uns gegenüber ist, das, von dem wir uns sehr weit entfernt haben, kollektiv und kulturell. Ich würde sogar sagen, dass einer der Kernprobleme moderner Zeit darin liegt, dass wir uns von natürlichen Rhythmen, von dem Gefühl der Verbundenheit, von dem Gefühl der Ganzheit, Teil von etwas Größerem, Lebendigem, miteinander Verwobenem zu sein, abgetrennt haben. Wir funktionieren in einer Welt, in der wir uns als Herrscher generieren, als Kontrolleure, als ja neuerdings sogar als die Spezies, die das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter beherrschen. Ich glaube, wir beherrschen da ganz wenig. Wir beherrschen zum großen Teil weder uns selbst noch die Welt. Da ist sogar für mich die Visionssuche oder Naturarbeit, Arbeit in der Natur, ein ganz wichtiger Grund, uns erstmal ganz grundsätzlich wieder rückzubinden mit dem, aus dem wir entstanden sind und was uns jeden Tag im Leben nährt. Die Luft, der Wald, die Natur, die Nahrungsmittel, das Wasser, die Erde. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn Menschen in die Natur gehen, sie sozusagen diese Käseglocke der Zivilisation hinter sich lassen und in einen Zustand zurückkehren, der ursprünglich sehr viel menschlicher und sehr viel natürlicher ist, als die moderne Zivilisation es uns vormacht. Mhm. Und dass damit ursprüngliche Impulse wieder geweckt werden, die ganz oft verborgen sind, die nicht mehr unser Leben so klar markieren. Da sind die Medien, da sind der Arbeitsalltag, da ist all das im Vordergrund, was uns aber nicht wirklich lebendig fühlen lässt und ausmacht. Zudem glaube ich, dass bei aller Suche nach Wegen, die wir persönlich gehen können, es weniger der Therapeut oder der weise Mensch oder die tollen Bücher oder sonst was sind, was uns Botschaften und was uns Weisheiten lehrt, sondern dass das eigentlich sowas ist wie ein innerer Ratgeber, wie ein Impuls des Herzens, wie ein Wachstumsweg der Seele. Die Frage ist nur, wie kommen wir in Kommunikation mit dieser Ebene von Wissen? Und meine Erfahrung ist, dass wenn wir in die Natur gehen, wenn wir alleine in der Natur sind, wenn wir nicht abgelenkt sind, wenn wir uns nicht vollstopfen mit Informationen oder im Fall der Visionssuche auch mit Nahrung, wenn wir uns leer machen, dann kommen wir in einen tiefen inneren Kontakt. Und dann habe ich das Gefühl, wir können in den Kontakt mit einem inneren Wissen kommen, was manche vielleicht Seele nennen, was manche vielleicht den großen Geist nennen, was man hier auch immer benennen will. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Seele spricht nicht Hochdeutsch, die Seele spricht nicht Englisch, die Seele ist nicht intellektuell, die Seele ist Wildnis. Mhm. Das, was unser tieferes Wissen ausmacht, ist unmittelbar mit der Welt verbunden. Es ist aus dieser Welt heraus entstanden. Ich glaube sogar, dass die Seele so etwas ist, was uns in der Geschichte der Zivilisation die tiefere Symbolsprache ist, die uns mit der Welt verbindet. Das heißt, wenn wir rausgehen, wenn wir diese Schwelle überschreiten von der Zivilisation in eine nichtmenschliche Natur, dann begeben wir uns auf eine Ebene, wo unser inneres Wissen lauter wird. Wo in Symbolen und in Metaphern und in Geschichten wahrnehmen. Das, was wir da draußen erleben, erzählt uns Geschichten über uns selbst, erzählt uns das innere Wissen, erzählt uns im Spiegel das, wo unser Leben sich hinbewegen will. Das ist sehr pur, das kann auch zwischendurch sehr anstrengend und sehr herausfordernd sein, 4 Tage und 4 Nächte draußen in der Natur zu sein. Der ganze Prozess ist 12 Tage lang. Wir bereiten die Menschen 4 Tage auf diese Erfahrung vor. Sie sind 4 Tage fastend in der Wildnis und es wird 4 Tage mit den Geschichten, mit den Erfahrungen gearbeitet, mit denen die Menschen zurückkommen. Und das sind manchmal Geschichten, die sind intensiver als 2 Jahre Psychotherapie. Da wird so viel aufgearbeitet, dass da ganze Tagebücher gefüllt werden in diesen 4 Tagen, weil Leute so viel Zeit haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und diesen inneren
Jetzt haben Sie... Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, ein Wort verwendet, das mich hellhörig gemacht hat, weil es für mich auch so eine Verbindung zwischen dieser Arbeit, die Sie hier beschreiben, und einer Zeitdiagnose, die man zumindest so stellen könnte. Sie sind ja auch Tiefenökologe. Das heißt, Ihr Verständnis der Herausforderungen, vor der wir als Zivilisation stehen, ist auch ein tiefenökologisches. Jetzt haben Sie davon gesprochen, dass so in die Natur zu gehen, wie Sie es gerade dargestellt haben, einen von der Käseglocke der Zivilisation befreit. Die Vermutung liegt nahe, zumindest schien mir das so, dass vielleicht auch unsere Zivilisation danach ruft, uns von einer gewissen Käseglocke unseres Beziehungs zur Erde, zur Natur, zur Gesellschaft, zu uns zu befreien, dass das etwas ist, das wir eben nicht primär intellektuell, auch vielleicht nicht im engen Sinn psychologisch bewältigen können, sondern indem wir uns auf etwas einlassen, mit dem wir eigentlich zutiefst verbunden sind, weil natürlich, wir sind ja Teil auch sozusagen dieses Naturprozesses der Erde ist, von dem wir uns aber auch abgelöst haben und das ein sich einlassen darauf, dass wir eigentlich gar nicht so getrennt sind von dem. Und ein Einlassen, das jetzt nicht ein reflektierendes, primär reflektierendes Einlassen ist, sondern wirklich ein, ich sag mal so ein nacktes Einlassen, dass das etwas öffnet, das auch für den Übergang wichtig ist, den wir als Gesellschaft brauchen. Würden Sie das so sehen? Würden Sie den Zusammenhang so beschreiben? Und würden Sie sagen, dass das auch ein Grund ist, warum sich dieses sich einlassen auf sowas Archaisches wie Natur eine gesellschaftliche Relevanz hat?
Ich glaube, dass wir uns ebenso wie die Gesellschaft und wie die Evolution durch Phasen bewegen. Und da kann man auch eine ganz schöne Parallele ziehen zur Bewusstseinsforschung und zu dem Thema, wofür ja Evolve sehr steht. In alten Kulturen sind die Menschen in einer sehr archaischen Weltwahrnehmung unterwegs gewesen. Mhm. Wenn man jetzt die Entwicklungspsychologie sich anschaut, wird auch da gesagt, dass die erste Phase des Menschen eine archaische ist. Eine sehr verbundene mit der Mutter. Mhm. Dass dann eine mythologische Phase kommt. Eine rationale und vielleicht darauf aufsetzend eine Integrale. Diese unterschiedlichen Bewusstseinsformen sind, glaube ich, haben uns begleitet, sowohl durch die Geschichte der menschlichen Kultur, also wir haben lange, lange Phasen, 99% der menschlichen Geschichte waren wir Jäger und Sammler und waren sicherlich in dieser sehr archaischen, sehr verbundenen, vielleicht auch archaisch tiefen ökologischen Weltwahrnehmung unterwegs, wo wir kaum getrennt gefühlt haben von der Erde. Und dann wird eine magische Phase vielleicht, die des Schamanismus begonnen haben. Und dann wird eine mythologische Phase begonnen haben, in der das Alte Testament und die Städtebildung und patriarchale Systeme entstanden sind. Und dann werden wir eine rationale Phase gehabt haben und stehen vielleicht jetzt an der Grenze, an der Schwelle zu einem integralen Zeitalter. Das Spannende heute ist ja, dass wir uns herausbewegen wollen aus diesen unterschiedlichen Räumen, in denen wir begrenzt sind in unserem Bewusstheit, in unserer Bewusstheit, in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung. Mhm. Ich glaube, dass das integrale Zeitalter die Chance eigentlich benennt, dass wir diese verschiedenen Bewusstseinsstufen, die die Menschheit durchlaufen hat, alle miteinander nicht als Überholen hinter uns werfen und auf den Müll der Geschichte werfen wollen, sondern dass wir sagen, jede dieser unterschiedlichen Formen hat ihren Wert. Mhm. Und wir können diejenigen sein, die sozusagen zwischen diesen unterschiedlichen Bewusstseinsebenen hin und her springen, um das jeweils zu nutzen, was wir gerade brauchen. Und da sehe ich zum Beispiel solche tiefen Erfahrungen in der Natur, wie die Visionssuche als ein Element, das zu üben. Wenn jemand rausgeht in die Natur, dann kann das sein, dass er in eine ganz archaische Welt eintaucht, wo er irgendwie nackt durch die Wüste läuft oder sich am Boden wälzt oder mit dieser Erde verschmelzen will oder den Wind auf der Haut spüren will und das eine ganz tiefe, sinnliche, kompakte Körpererfahrung ist, sich mit der lebendigen Welt zu verbinden. Und es kann genauso gut sein, dass ein Mann ein Geweih findet und sich das auf den Kopf setzt und aus irgendeinem Grund das Gefühl hat, er muss jetzt durch den Wald tanzen und einen alten Mythos des Keltengottes Cyrrhonos wiedererlebt, ohne den Mythos vielleicht zu erkennen. Also in eine mythologische Weltwahrnehmung taucht oder sich fühlt wie in einer Märchenwelt und auch in einer mythologischen Welt ist. Oder mit Bäumen beginnt zu sprechen und in einer magischen Welt ist. Und es kann genauso gut sein, dass er sich hinsetzt und in seinem Tagebuch seinen Berufsalltag neu gliedert und in einer völlig rationalen Welt ist. Was ich damit sagen will, wir sind an einem Punkt, wo wir heute in der Lage sind, sozusagen unsere Geschichte, unser Narrativ mit unterschiedlichsten Bewusstseinswegen neu zu erzählen. Und die Visionssuche versucht, den Menschen dazu zu ermutigen, das, was er erlebt hat, als kompakte Erfahrung anzunehmen, zu sich zu nehmen, anzuerkennen, was ist und von da aus den Schritt zu machen, zu sagen, und ich schreibe meine Geschichte jetzt neu. Ich schreibe diese Geschichte neu mit allen Kapazitäten, die ich habe. Und das kann das archaische Wissen sein, das kann das mythische, das magische, das rationale Wissen sein. Nicht das, was hinter uns liegt, ist falsch, sondern es ist ein Weg zu dem, was noch kommt. Und da liegt als ein spannendes Übungsfeld, diese unterschiedlichen Ebenen des Denkens, des Fühlens und des Wahrnehmens miteinander zu verbinden und zu sagen, ich habe all das zur Verfügung, was mache ich jetzt draus? Was mache ich in einer integralen Welt mit dieser Vielfalt von Erfahrung?
Jetzt habe ich eine Vermutung und die würde ich gern mit Ihnen abgleichen, weil die Arbeit, die Sie machen, steht in einem Kontext von einem neuen Naturbewusstsein, das weltweit in den sogenannten entwickelten Ländern offensichtlich ist. Also es gibt auch ein sehr offensichtliches neues Interesse an indigener Weisheit, an Schamanismus. Interessanterweise ist eines der Hotspots dieses neuen Bewusstseins, dieses neuen Interesses Silicon Valley. Und Silicon Valley steht natürlich jetzt nicht unbedingt für einen starken Naturbezug, aber es ist, so ist zumindest mein Informationsstand, dass in Nordkalifornien einfach dieses Interesse an indigener Weisheit, an schamanischen Techniken und Visionssuche ist in gewisser Weise auch etwas, das sich von schamanischen Techniken zumindest ableitet, dass das etwas ist, das vielleicht miteinander in Beziehung ist. Wir hatten ja schon ein Gespräch zu einem anderen Thema vor einigen Monaten, wo wir über das Thema des Transhumanismus miteinander gesprochen haben, wo wir in einem Übergang sind, wo technische Realitäten, virtuelle Realitäten, Big Data Realitäten für uns eine Dominanz bekommen, in der die ursprünglich natürliche Wirklichkeit eigentlich scheinbar sehr weit weg zu sein scheint. Und so ist meine Vermutung, dass vielleicht gerade, weil das der Fall ist, weil wir herausgefordert sind, jetzt mit einer menschlich selbstgeschaffenen oder maschinell selbstgeschaffenen neuen virtuellen, digitalen Big Data Realität konfrontiert, eigentlich auch eine Wiederverwurzelung in etwas brauchen, das uns sozusagen in genau dieser integralen Wirklichkeit, wie Sie beschrieben haben, also dass die archaische Realität Teil unserer Realität ist, dass die magische Realität Teil unserer Realität ist, genauso wie die mythologische, genauso wie die rationale, dass es hier so eine Wiederverwurzelung braucht, gerade deswegen, weil wir im Übergang zu Big Data Gesellschaft, zu Big Data Kultur hier auch aufgerufen sind, uns nicht in Big Data zu verlieren. Würden Sie das sehen, dass das auch Teil der Relevanz von einer solchen Arbeit ist?
Ich glaube unbedingt. Also ich würde Ihre Anfangsaussage in Frage stellen, dass Silicon Valley auch eine Verbindung hat zu diesem sehr archaischen oder indigenen Wissen, was uns überliefert ist und was jetzt ja heute gilt, nicht wieder zu revitalisieren, aber als Denkimpuls und als Kulturimpuls irgendwie zu erhalten. Mhm. Das nicht völlig hinter uns zu lassen als irgendwas Primitives und Überholtes, sondern zu schauen, was ist an diesen Earth Wisdom Traditions dran, was uns heute sozusagen über die Not und die Gefahr dieser materialistischen Welt, die außer Kontrolle gerät, helfen kann. Mhm. Silicon Valley und das, was da an Fantasien über die Zukunft der Menschheit fabriziert wird, ist für mich die äußerste Form des Rationalismus und die äußerste Form des materialistischen Rationalismus, also einer von der Natur letztlich völlig abgekoppelten Maschinenrealität und virtuellen Realität, wo Menschen aus der Käseglocke, die vielleicht noch durchlässig ist, wenn man noch durchschauen kann, eine völlig eigene Realität konstruieren und davon ausgehen, dass das menschliche Potenzial ausgeschöpft ist, der Mensch fehlerhaft ist, die Welt nicht perfekt ist, die Natur in ihrer Komplexität nicht ausreichend intelligent genug ist und nachgebessert werden muss. Dieser Begriff des Enhancements, der Verbesserung von menschlichen Fähigkeiten, diese Idee, die Schöpfung mit Nanotechnologie und Biotechnologie nachzubauen und zu verändern, das sind alles Ansätze, die eigentlich aus einem Mangelbewusstsein, aus einem Mangelbild von Natur stammen, die als fehlerhaft und korrekturbedürftig erlebt wird, so wie der Mensch. Und die nicht in Dankbarkeit und Verbundenheit mit dem, was wir sind und was in dieser Welt an unglaublichen komplexen Interdependenzen vorhanden ist, kommt und davon lernen will, sondern man will praktisch die natürliche Welt überwinden. Deshalb habe ich das Gefühl, dass Menschen, die in dieser Welt denken und in dieser Welt Zukunft planen, letztlich zutiefst abgetrennt sind von der Natur, letztlich zutiefst abgetrennt sind auch von ihrer Natur und von ihrem inneren Potenzial. Sie denken, sie könnten sich nur noch verbessern, indem sie sich mit Computern verbinden, indem sie ihr Bewusstsein auf Festplatten verlagern, indem sie sich anschließen an das World Wide Web und damit Superintelligenz und Superstärke und vielleicht endloses Leben generieren können. Das sind Technikfantasien, die für mich im tiefsten Sinne unsinnlich, unkörperlich, weitgehend lieblos und völlig technisiert sind und damit eigentlich eine Perversion des Materialismus darstellen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass in einer Kultur, die sich darauf ausrichtet, ein Impuls gesetzt wird, der sagt, beweg dich mal in natürliche Zusammenhänge und probiere aus, wie du dich erfährst und wie du dich erlebst, wenn du dich nicht in städtischen Zusammenhängen, wenn du dich nicht in virtuellen Welten, wenn du dich nicht vor oder Computerbildschirm erlebst, sondern wenn du dich erlebst zwischen Ameisen, Haufen, Schnecken, Vögeln, auf dem Boden der Erde, in Stille, in Resonanz mit dem gehen, was die Natur um uns herum ausmacht, die innere Wildnis, das innere Leben zu erforschen, die innere Stille, der inneren Stille nachzugehen. Da gehen völlig andere Welten auf, die dann zum Teil hartgesottene Rationalisten weichklopfen. Ich habe das oft in den Visionssuchen erlebt, dass Menschen, die jenseits aller Spiritualität und aus engen Berufsalltägen und als Manager oder als Techniker oder sowas in die Visionssuche kamen, da draußen etwas gefunden haben, was sie in keiner Religion und keiner Kirche gefunden haben, einen spirituellen Bezug zu etwas Größerem und plötzlich in eine mitfühlende und demütige Haltung gegenüber ihrem eigenen Leben kamen und das Gefühl hatten, das, was ich als Herrschaftsmythos und als ich kontrolliere die Welt in meinem Berufsleben transportiere, ist ein Schmarrn, wenn ich mich beim ersten Gewitter am liebsten ins nächste Haus rette da draußen. Also diese Verbindung zur Natur kann uns dabei helfen, in der tiefen Art und Weise uns rückzubinden, was dann unser Leben verändert und was unser Berufsleben und was unsere Ausrichtung verändert, weil wir uns als Teil dieser Natur erleben, wollen wir sie nicht mehr überwinden, sondern wollen sie schützen, wollen sie bewahren, wollen sie in uns wachsen lassen, wollen uns wachsen lassen und koppeln uns weitgehend ab von neuen Medien, von Big Data, von virtuellen Realitäten, weil die aktuelle Realität so spannend ist, dass sich die virtuelle Realität mir ziemlich wurscht wird.
Erlauben Sie mir eine sehr persönliche Frage. Ich gehe mal auch davon aus, dass Sie diese Visionssuche nicht nur bei anderen Leuten begleitet haben, sondern dass Sie auch sich selbst in diese Visionssuche begeben haben.
Nur wieder, ja.
Und was ist das, wenn ich mich einfach ein paar Tage in die Natur setze, so wie Sie es beschrieben haben, zwischen Ameisenhaufen und Schnecken? Und okay, es ist herausfordernd, es ist sicher unbequem, es ist sicher weit weg von meiner Alltagserfahrung. Aber Sie sagen, dass hier etwas sich öffnet, das uns erlaubt, mit unserer Welt anders umzugehen. Ich nehme auch mal an, dass Sie genauso, also ich kann jedenfalls für mich sprechen, dass dies, was Sie Optimierungswahn genannt haben, also einfach diese Vorstellung, den Alltag zu optimieren, die Inbox der eigenen Mails auf eine bessere Art und Weise zusammenzubringen, also all diese Optimierungszugänge zur Welt, die uns ja auch zur zweiten Natur geworden sind. Wenn ich mich einfach diesem Platz in der Natur aussetze, und Sie haben das jetzt ja nicht als was Spektakuläres beschrieben, dass ich da jetzt irgendwo in der Nähe des Mount Everest einfach in der Grandiosität von riesigen Bergen, sondern Sie sprechen ja eigentlich einfach nur von einem Platz in der Natur. Was erlaubt mir dort Antworten auf die Herausforderungen unseres Alltags des 21. Jahrhunderts zu finden, aus Ihrer eigenen Erfahrung gesprochen?
Ja, damit sprechen Sie natürlich eine Kernerfahrung der Visionssuche an, die sich zugegebenermaßen schwer in Worte kleiden lässt. Das ist zum Teil eher, hat das die Form einer Verschmelzungserfahrung oder einer vielleicht auch Erfahrung von moderner Naturmystik, von so Leute wie Thoreau oder verschiedene andere Autoren gesprochen haben, die sich tief eingelassen haben auf Wälder, Wildnis, Wüste, Wasserwelten, Ozeanüberquerung oder sowas. Mhm. Das ist in einem kleinen Format, ist das eine Grenzerfahrung, wo Menschen über ihre bisherigen Wahrnehmungsbeschränkungen hinausgehen. Die Visionssuche operiert letztlich mit alten schamanischen Techniken wie Fasten, wie Singen, wie ein Stück weit Schlafentzug, man schläft weniger, wenn man draußen ist, wie sozialer Deprivation, man trennt sich von den sozialen Kontexten, man hat kein Radio, man hat keine Ablenkung dabei, man öffnet seine Sinne durchs Fasten. Das heißt, man wird bewusster, man wird achtsamer, man wird durchlässiger. Mhm. Man stellt sich in der Nacht seinen Ängsten, wenn es dunkel ist und in der Nacht irgendwas raschelt und jeder Mensch sich irgendwie Gedanken macht, was das für Konsequenzen da sind, die da, oder sind das Tiere, oder sind da, kommen, schleichen sich da irgendwelche Menschen an, oder der ganze Schmarrn, der uns als Angstvision vom Leben abhält, kommt da hoch und stellt sich vor einen wie auf einer dunklen Leinwand. Man setzt sich aus. Man lenkt sich nicht ab. Man stellt sich dem, was jenseits aller sozialen Rollen und Muster und Erwartungen das pure Menschsein ist. Mhm. Damit legt man auch ganz viel Funktionieren, ganz viel falsche Rollenerwartungen, ganz viel Überforderung ab. Das ist das, was persönlich passiert. Mhm. Gleichzeitig passieren Situationen, wo man da draußen aus dem Jagdmodus heraussteigt und plötzlich ein Reh sich vor einem hinstellt und keine Angst hat oder ein Igel einen umläuft oder eine Maus einen untersucht oder die Verbindung zur Natur ist nicht eine von Herrschaft und Angst oder Jagdmodus oder sowas, sondern es ist eine Erfahrung von einer tiefen Kooperation, von ich bin ein Wesen unter vielen anderen Wesen, das hier genauso lebt wie die Ameise, die Wespe, die Maus, das Schwein, das Reh. Es findet eine tiefe Verbundenheit mit dem Platz statt, wo man das Gefühl hat, da wo ich jetzt bin, habe ich die Aufgabe, gut zu sein, mich tief einzulassen, mich zu verbinden. Das ändert was mit meiner Wahrnehmung von dem Ort, an dem ich wirken will, wo ich das Gefühl habe, ich bin ein Teil dieser Erde, der dafür zuständig ist, mich in die Welt engagieren. Das sind ganz viele kleine Elemente, die sozusagen diese große Lüge der Abtrennung, dass wir was anderes sind als Natur, auflösen.
Mhm. Ich würde gerne
Wildnis gehen, haben die Möglichkeit, sozusagen die Nabelschnur zur Zivilisation für eine Zeit lang zu durchtrennen, rauszugehen, die Welt aus einer Perspektive, die zivilisierte Welt aus einer Perspektive von außen zu sehen und dann verwandelt zurückzukehren und zu sagen, ich will mein Potenzial so entwickeln, dass es in Kooperation mit dem größeren Lebensnetz ist und will mich so verwirklichen, dass es dieses Lebensnetz nicht länger schädigt. Insofern sehe ich auch die Visionssuche als einen starken ökopädagogischen Aspekt, weil Menschen, die da draußen gewesen sind, sich anders verhalten, als die diese Schönheit gar nicht kennen.
Ich würde gerne, wenn Sie mir erlauben, eine Vermutung hier mit reinbringen. Und das ist eine Vermutung, die kam mir, wie ich mir auch ein Video eines anderen Interviews angesehen habe, das Sie auch zum Thema Ihrer Visionssuche gegeben haben. Nämlich, wenn ich mich diese doch auch längere Zeit in Isolation in Natur begehe, mache ich ja auch etwas, was mir von vornherein nicht so offensichtlich ist. Ich begebe mich außerhalb aller meiner bekannten Zweckverbindungen. Das heißt, meine normale Zweckrationalität, in der ich eingebunden bin, von angefangen meine Miete zu zahlen bis meine Lebensaufgaben, all diese Zweckwirklichkeit, die uns normalerweise eingebunden ist, die schaut mir ja nicht entgegen, wenn ich einen Baum anschaue, die schaut mir nicht entgegen, wenn ich dann noch dazu ein Reh sehe, das vielleicht nicht von mir erschrocken ist. Sie haben da in diesem Interview eine Sequenz erzählt, die ist bei mir einfach hängen geblieben. Sie sprachen von einem Flusskrebs, der sich geschält hat und dessen Nacktheit, und ich nehme an, Sie haben es nicht unbedingt so erzählt, aber ich nehme an, dass es eine eigene Erfahrung ist, dass dessen Verletzlichkeit mit der eigenen Verletzlichkeit korrespondiert. Und Sie haben dann angefangen zu erzählen, wie in diesen Visionstagen eigene Mythen und Märchen anfangen aufzustellen in einem oder in einem lebendig zu werden. Und meine Vermutung ist, wenn ich diese ganze Zweckrationalität, die normalerweise mein Bewusstsein sehr stark in Gefangenschaft nimmt, beschäftigt, wenn das einfach keinen Platz hat, weil es keinen Korrespondenzpartner hat, dass hier einfach magisch-mythische Märchenwelten, die bedeutsam sind, wie zum Beispiel eben ein Flusskrebs, der nichts anderes tut, als dass er seine harte Schale wirft und in seiner Verletzlichkeit zu einer Geschichte wird, die eine märchenhaft mythologische Bedeutung hat, dass hier etwas von unserem Menschsein in die Sichtbarkeit von mir selber kommt, das einfach dadurch kommt, dass das, was wir normalerweise als menschliche Kultur einfach zweckrational setzen, dort ein bisschen außen vor gelassen wird. Ist das Teil der Kraft dessen, was Ihnen dort begegnet?
Ja, ich will vielleicht diese Geschichte mit dem Flusskrebs, weil Sie sie so erwähnt haben, nochmal kurz rekapitulieren. In der Visionssuche ist es, glaube ich, sehr oft so, dass wir in der Natur Sachen entdecken, Sachen beobachten, die dann in Resonanz und in Korrelation gehen mit inneren Prozessen. Es kann sein, dass ich erinnere mich an zwei Falken, die über mir gekreist sind, immer wieder, wenn sie ihre Kreise gezogen haben, ihre Flügel berührt haben. Und ich sah das und fand das schön und bin irgendwann auf die Idee gekommen, das ist ein wunderbares Bild für Partnerschaft, dass jeder seine Kreise fliegt und wir uns immer wieder darin begegnen und berühren, aber jeder bei seinen Kreisen bleibt. So ähnlich war das auch mit dem Flusskrebs. Ein Wesen, was da am Boden des Flusses ich beobachtete und was sich aus dieser viel zu engen Schale herausschälte, was ja ein wunderbares Bild für Lebensübergänge ist. Wir bewegen uns aus einer zu engen Rüstung heraus und machen uns erstmal verletzlich, bevor wir uns sozusagen in einer neuen Rüstung etablieren. Das ist ein ganz wunderbares Bild dafür, dass wir wie die Schlange sich aus alten Häuten herausbewegt, uns aus zu eng gewordenen sozialen oder kulturellen Verhältnissen herausbewegen wollen und die Seele wachsen will, die Seele was hinter sich lassen will, was zu eng geworden ist. Mhm. Das Bild, das der Flusskrebs mir da vermittelt hat in dieser Erfahrung, in der Visionssuche im slowenischen Drachental, im Dragonjatal, war wirklich, es gibt etwas, was in mir mit diesem Bild resonierte, mein Leben will sich ändern. Der Rahmen, den ich mir gesetzt habe, ist zu eng. Ich brauche eine größere Identität, in die ich hineinwachsen will, aus der heraus ich das in die Welt bringen will, was noch nicht verwirklicht ist. Das ist ein klassisches Bild für Übergänge, das ist ein klassisches Bild für Wachstum, das ist ein klassisches Bild, wo Mensch versucht, sich eine neue Identität zu schaffen, die sich im Laufe eines Lebens ja ändert. Wir sind ja in der Lage, uns neu zu erfinden. Wir sind ja nicht in der Zwangslage, eine Biografie, die uns vorgegeben ist, abzuleben, als wären wir ihr Opfer. Mhm. Ich glaube, da liegt einer der Kernpunkte von dieser Visionssucherarbeit drin, dass Menschen, die dort draußen sind, wie Sie gesagt haben, sich eine neue Geschichte über sich selber erleben, nicht ausdenken, sondern mit Haut und Haaren in diesen 4 Tagen erleben, wer sie sind, wie sie funktionieren, was an innerem Wissen in ihnen hochkommt und das sich dann wirklich erzählen lässt wie ein eigener Mythos, wie eine eigene Geschichte, wie ein eigenes Narrativ, wie eine neue Identität, wie ein neues Bild von sich selbst und dann mit dieser geweiteten Identität, mit einem neuen Vorhaben, mit einer neuen Vision in diese nächste Lebensphase hereinsteigen. Und da sind wir wieder bei diesem Bild von Lebensplanung und dass wir heute in der Lage sind, neue Narrative über uns selbst zu erfinden. Dass wir nicht Opfer sind der Biografie, die uns vielleicht familiär oder sozial oder so von der Sozialisation her vorgegeben ist, sondern dass wir in der Lage sind, uns zu verändern, über uns hinauszuwachsen, die alten Grenzen zu sprengen und in eine neue Verantwortung und in eine neue auch soziale Verantwortung in der Welt, in der wir leben, dann hineinzugehen. Man geht ja nicht in die Visionssuche, um da jetzt irgendwie für immer zu bleiben, sondern man geht in die Visionssuche, um den Wandel, den man spürt, zu bestätigen und zu verstärken. Eine andere Rolle in der Gemeinschaft, in der Familie, im Dorf, in der Welt einzunehmen, im Beruf. Und da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt. Es braucht die Bereitschaft zur persönlichen Veränderung und es braucht den Mut, über Grenzen des bisherigen persönlich hinauszugehen, bevor wir in der Lage dazu sind, das auch kollektiv und gesellschaftlich zu wagen. Also Menschen müssen ihrem Wachstumsimpuls folgen, um damit gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen in die Welt zu bringen. Aber es beginnt im persönlichen Prozess, weitet sich dann aber aus, je mehr Menschen auf diesem Weg sind, in eine kulturelle und politische Veränderung.
Ich vermute auch, dass dieser persönliche Anfang, den Sie hier setzen, auch mit einem veränderten Blick zu tun hat. Und dass die Neuschreibung der eigenen Geschichte vielleicht auch damit zu tun hat, dass es möglich ist, in so einer Erfahrung den Blick auf die Wirklichkeit zu verändern. Das Bild, das mir kommt, ist ein Spruch, der mir immer wieder wichtig war, dass es eine radikale Veränderung ist, wenn ich anfange, den Wald nicht als Nutzholz zu sehen. Und ich glaube, dass da etwas drinnen ist, das für uns persönlich, aber auch für uns als Gesellschaft mehr als eine Metapher, sondern eine Wirklichkeit ist, die was mit einer Blickrichtung zu tun hat. Wenn ich in den Wald gehe und einen Wald nur als Nutzholz wahrnehme, sehe ich ein bestimmtes Ding und ich sehe etwas Bestimmtes nicht. Vielleicht muss man das Bild ein bisschen erweitern. Nutzholz ist eine Sache, den Wald als Erholungsraum zu sehen, der sozusagen unser Freizeitraum ist, ist eine ähnliche Nutzholzbetrachtung des Waldes, die einfach mit unserem anthropozentrischen Erholungsgebiet, es ist halt jetzt nicht das Nutzholz, sondern die Nutzerholung, die hier in den Blick kommt. Wenn ich mich so aussetze, wie Sie es gerade schildern, wenn ich den Flusskrebs so sehe, wenn ich die Falken kreisen sehe, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit da, dass sich diese Nutzblickrichtung öffnet und ich wahrnehme, dass ich gerade so einen Naturraum wie Wald anders wahrnehmen kann. Und so meine Vermutung und meine Frage, dass das auch einen anderen Blick auf mein Leben, auf unsere Gesellschaft auftut, dass für mich eben außerhalb auch eines Vision Quests im Wald, sondern in einer ganz praktischen Lebensgestaltung, aber dann weitergedacht, auch in unserer ganz praktischen Gesellschaftsgestaltung erlaubt, Dinge anders wahrzunehmen und auch Prioritäten, Werte anders zu setzen.
Ja, einer meiner Lehrer, der Deep Ecologist oder Umweltaktivist und Regenwaldschützer John Seed aus Australien, der hat mal dieses schöne Bild in einem Gespräch mit mir erwähnt, dass er sagte, wenn ich ausatme, dann atmet der Baum mein Kohlendioxid ein und wenn ich einatme, atme ich den Sauerstoff aus, der im Prozess der Photosynthese entstanden ist und mir zugeatmet wird. Wo ist in diesem Prozess, wo ich mein Kohlendioxid dem Baum gebe und der Baum mir seinen Sauerstoff gibt, die Trennung zwischen mir und dem Baum. Das wissen wir zwar vielleicht intellektuell, dass das so ist, dieser Austausch von chemischen Stoffen, aber wir sind in der Regel abgetrennt von dem spirituellen Wissen dieser Kreisläufe, dieses Eingebettetseins, dieser existenziellen Verbundenheit, die letztlich heißen, dass dieser Baum da draußen, der mir diesen Sauerstoff zuatmet, ein Teil von mir ist, weil ohne ihn und ohne die Bäume könnte ich gar nicht weiter überleben. Also ich bin ein Teil eines Kreislaufes, der letztlich meine persönliche Identität weitet. Ich bin nicht, wie Aaron Watts sagt, dieses skin-encapsulated ego. Ich bin nicht nur dieses hautumschlossene Ich, was da isoliert durch die Welt taumelt und an andere Personen ranrumpelt und mit ihnen konkurriert, sondern ich bin eingebunden in einen größeren interdependenten Raum, in dem ganz viele gegenseitige Abhängigkeiten sind, in dem ich mich unabhängig in dieser Interdependenz bewege. Also das Weltbild, was daraus entsteht, aus solchen Naturerfahrungen, ist an diesem Beispiel Sauerstoff, Kohlendioxid, wird es für mich immer sehr deutlich, ist ein ganz anderes. Wir sind nicht in dem Bild die Beherrscher, die den Wald absägen, wenn sie Streichhölzer produzieren wollen, oder IKEA-Möbel oder sonst irgendeinen Schmarrn, sondern das ist das größere Lebensnetz, mit dem wir operieren, das wir natürlich auch nutzen, aber für das wir ein Verständnis brauchen, dass es Teil unseres Lebensnetzes ist, was wir zerstören, wenn wir es zerstören und uns damit auch selbst zerstören. Also diese Abgetrenntheit führt ja letztlich zu Klimawandel, zu Umweltverschmutzung, zu Anthropozän, dass wir diese Verbindung nicht mehr spüren. Also wir brauchen geradezu diese tiefe seelische Erfahrung von Verbundenheit mit der Natur, um aus dieser großen Lüge, dass wir was anderes wären als Natur, auszusteigen. Wir sind menschliche Natur. Wir sind nicht besser als Natur. Wir stehen nicht am Kopf irgendeiner Pyramide, auf die wir herunterblicken und die wir dann manipulieren oder ausbeuten können, sondern wir sind Teil eines Lebensnetzes. Und das ist ein anderes kooperatives Bild als dieses sozialdarwinistische Bild von Herrschaft und Kontrolle und was letztlich philosophische Grundlage der gesamten Globalisierung und auch dieses ganzen transhumanistischen Ansatzes ist, der irgendwie letztlich die Welt völlig technisieren will. Wenn wir nicht aus dem Verständnis einer Verbundenheit mit der Welt handeln, dann glaube ich, können wir gegen solche Technik-Utopien auch gar nicht was einwenden. Also wenn wir in diesem materialistischen Bild bleiben von Kontrolle, von Beherrschung, von Konkurrenz, dann können wir nicht die Welt erdenken oder visionieren, die kooperativ sein könnte, die nachhaltig sein könnte, die das Leben verbessert, anstatt das Leben zu verschlechtern und auszubeuten und die Vielfalt zu verringern. Dann setzen wir auf Vielfalt in uns und da draußen.
Jetzt haben Sie allerdings in Ihrer Schilderung eine interessante Wendung vollzogen, der ich gerne nachgehen würde, weil Sie haben gesprochen von dem Zusammenhang des CO2, das ich ausatme, und dem Sauerstoff, dem Zusammenhang meiner Atmung mit der Photosynthese des Baumes. Und das sind ja ganz wichtige, sehr zentrale systemische Zusammenhänge, die es gibt, auch tiefenökologisch zu verstehen. Aber dann sprachen Sie von der spirituellen Bedeutung dessen und Sie sprachen auch von der seelischen Erfahrung. Wie kommt es zu dieser Wendung eines Zusammenhangs, den man ja einfach auch, ich sag mal, systemtheoretisch nachvollziehen kann und der Sinn macht? Wie kommt es zu dieser Wendung, dass Sie dem eine spirituelle Bedeutung geben und von einer seelischen Erfahrung sprechen? Wie kommt diese andere Dimension hier rein?
Naja, ich kann die Systemtheorie als theoretisches Konstrukt sehen, um über Newton und Descartes hinauszugehen. Wenn wir jetzt mal in der Geschichte, in der Denkgeschichte der europäischen Tradition sind, dann kann man ja sagen, das, was da an Weltbild entstanden ist, dieses mechanistische Weltbild ist entstanden aus einem Denken des 17., 18. Jahrhunderts. Wir heute sind da schon eine ganze Ecke weiter und haben mit Quantentheorie, mit Systemtheorie, mit Kybernetik, mit Komplexitätsforschung, mit Chaostheorie Konzepte, wo wir langsam begreifen, dass die Welt kein großes Uhrwerk ist, wie das vielleicht gerade beschrieben hat, sondern ein vielgestaltiges System, wo sich alles in ständiger Veränderung und gegenseitiger Beeinflussung befindet. Das bleibt aber ein theoretisches Konzept, wenn wir es nicht verkörpert kriegen, glaube ich. Also ich glaube, wir müssen diese komplexe Welt, die uns auch die moderne Wissenschaft da zeigt, die holistische Wissenschaft da zeigt, immer wieder rückkoppeln mit unseren Sinnen, unserem Körper und mit der Vielfalt unserer Erfahrungsmöglichkeiten. Dann erst entsteht, glaube ich, so etwas wie eine Umsetzung von solchen Denkkonzepten in eine seelische Wirklichkeit. Ich glaube, dass dazu die Naturerfahrung einen großen Raum bietet. Der Ansatz in der Tiefenökologie sagt zudem, wenn wir eine neue Welt erdenken wollen, dann geht das nicht nur über irgendwelche neuen theoretischen und ideologischen oder wissenschaftlichen Konzepte, sondern dann geht das auch über die Psyche und auch über die Seele. Und da ist zum Beispiel der Ansatz, den wir dann in die Visionssucherarbeit auch versuchen zu integrieren, nicht von einem Mangelbewusstsein auszugehen, wenn wir uns mit der Welt und mit uns selber auseinandersetzen, sondern von einer Dankbarkeit, von einem Ansatz der Fülle, von der Dankbarkeit, zu diesem Zeitpunkt am Leben zu sein, wo wir so viel auf dieser Welt gestalten können, gleichzeitig aber auch einen emotionalen Zugang zu gewährleisten, wo wir sagen, wir müssen uns berühren lassen von dem, was auf der Welt geschieht. Wir müssen den Schmerz der Erde ausdrücken. Wir müssen anerkennen, dass das, was wir fühlen, eine eigene Realität und Wichtigkeit und Wirklichkeit hat. Und wir müssen auf diese Gefühle nicht abwerten, als sei nicht so emotional, sondern den Wert unserer Gefühle, dass Naturzerstörung, dass die Zerstörung eines Waldes, dass die Vergiftung eines Flusses, dass die Vermüllung eines Meeres durch Plastik uns wehtut, und aus dieser Emotionalität, aus diesem Schmerz, aus diesem Stellen der Verzweiflung neue Handlungsenergie, eigentlich Liebe, Mitgefühl wecken, um ins Handeln zu kommen. Und dann in diesem Zusammenhang werden solche neuen Denkkonzepte, solche neuen systemischen Konzepte wirkungsvoll, wenn wir sozusagen nur im Physiksaal der Systemtheorie uns bewegen, werden wir uns nicht verändern. Wir brauchen sozusagen den seelischen Aspekt der Verbundenheit, wir brauchen den emotionalen Aspekt unserer Gefühle und wir brauchen den intellektuellen Aspekt unseres Geistes, um dann zu neuer Politik und Kultur zu kommen.
Spannend, weil wenn ich Ihnen so zuhöre, erscheint es mir einfach auch sehr einsichtig zu sein, das, was einem hier in so einem Naturerlebnis begegnet, sei es jetzt die Atmung mit dem Baum oder auch die Ereignisse, die Sie vorher geschildert haben, mit den Falken und mit dem Flusskrebs. Wenn ich mich darauf einlasse, begegnet mir das ja eben nicht als intellektuelle Einsicht. Und natürlich ist es auch möglich, dass ich mich selbst im Wald nur auf intellektuelle Einsichten einlasse. Aber ich würde es mal so formulieren, wenn ich mich auf den Wald einlasse und auf das, was Sie hier anbieten, einlasse, komme ich zu etwas, wo meine intellektuelle Einsicht zumindest verblasst.
Kleiner wird, ja. Relativer wird.
Und allein daraus wahrzunehmen, dass ich der Welt in anderen Schichten begegne und nicht nur in meinen, seien sie auch noch so kultivierten Konzepten über sie, erlaubt mir, diesen anderen Weltbezug ernst zu nehmen. Und ich glaube, dann kommt das, was Sie hier Seele nennen, Berührtsein nennen, auf eine andere Weise zu seiner Geltung, weil es jetzt nicht nur, sagen wir, um meine Gefühlssituation, was ist jetzt meine Gefühlshaushalt ist, sondern mein Erkennen, dass ich eigentlich auf eine sehr tiefen Weise mit Welt, mit Wald in diesem Fall, bezogen bin. Und das überhaupt einmal an mich heranzulassen, hat die Kraft unter Umständen, wenn wir dann darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, wie wollen wir eigentlich gemeinsam Zukunft bilden, auch über systemtheoretische Überlegungen hinauszugehen. Nicht, dass wir die außen vor lassen, weil wir, die sind ja wichtig, aber wahrzunehmen, dass solche systemtheoretischen Zugänge nur ein Teilbereich dessen sind, der hier wirklich sinnstiftend ist. Und wenn wir das alles andere auslassen, einfach viel von unserer Menschlichkeit völlig außen vor bleibt. Auch das ist ja etwas, dass wir, wenn wir uns überlegen, wie wollen wir gerade mit einer Welt, die eben mehr und mehr transhumanistisch, das heißt maschinell organisiert ist, rein aus einer verrechenbaren Leistung organisiert ist, umso mehr ist es eigentlich gefragt, dass wir diese anderen Dimensionen hier irgendwie auch wieder versuchen mit einzubringen. Und so verstehe ich dann auch die Wichtigkeit dieses sich beziehen auf einen Wald, der nicht verrechenbar ist oder primär als nicht verrechenbare Wirklichkeit uns begegnet, mal wahrzunehmen, wie entscheidend das auch wir sind. Und dann miteinander zu überlegen, okay, und was heißt das eigentlich, wie wir miteinander leben wollen?
Ich glaube, dass das, was Sie eben fast in einem Versprecher mit Welt, mit Wald angesprochen haben, ein ganz großes Kernelement von diesem Übergang ist, in dem wir uns da auch gesamtgesellschaftlich befinden und der sich auch in so einer rituellen Naturarbeit wie der Visionssuche manifestiert. Das ist letztlich die höhere Drehung auf der Erkenntnisspirale, wo wir aus alten archaischen Weltwahrnehmungen über den Weg durch den Rationalismus heute wieder dahin kommen, dass wir sagen, das ist nicht Umwelt, das ist Mitwelt. Mhm. Eine Welt, von der wir getrennt sind und die um uns herum ist, mit der wir aber letztlich nichts zu tun haben, sondern das ist die Rückkehr in eine Wahrnehmung der verantwortlichen Verbundenheit und der handelnden Kooperation anstatt der kämpfenden Konkurrenz. Und da ist in der Erfahrung, die man in der Natur machen kann, weil das die größere Wirklichkeit ist, die uns umgibt und wir mit unseren Systemen, mit unseren Gesellschaften, mit unserer Technik uns sozusagen immer in das größere System einpassen müssen, das uns umgibt. Wenn wir das nicht tun, scheitert diese Technik. Wenn wir das nicht tun, scheitert die Kultur und wird quasi ist nicht überlebensfähig. Also das ist die existenzielle Aufgabe, vor der wir kollektiv kulturell stehen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn wir erhalten bleiben wollen, wenn wir nicht dieser transhumanistischen Vision auf den Leim gehen, dass wir uns sozusagen das Universum erobern müssen, weil wir auf der Erde gescheitert sind. Wenn all diese Fluchttendenzen nicht wirken sollen, sondern wir hier zu Hause sind und diese Welt hier zu einem lebbaren Zuhause weiter sich entwickeln lassen wollen, dann müssen wir diesen Sprung machen, aus dieser Isolation rauszugehen und Umwelt hinter uns zu lassen und in eine Mitweltkultur einzutreten. Und dafür sind, glaube ich, sowohl moderne Wissenschaften als auch moderne Kultur, als auch Naturerfahrung ganz wesentliche Schritte, um uns sozusagen die Sinne zu öffnen für das, worum es geht. Es geht nicht um eine Verbesserung von Technik, um ein computerisiertes Enhancement des menschlichen Körpers oder um einen Nachbau der Schöpfung, sondern es geht darum, diese Verbindung zu dieser Welt aufzunehmen, die da ist und die uns Unglaubliches bietet und die weitere enorme Potenziale fürs Menschsein bereithält. Und da sehe ich vielleicht auch, um das nochmal zu betonen, den Zusammenhang zwischen initiatorischer Arbeit an der einzelnen Person, der sich sozusagen aus seiner alten, beschränkten, begrenzten Weltbild verabschiedet und sich weitet in eine größere Identität, dass wir an der Stelle auch kulturell stehen, dass wir uns herausbewegen aus einer Denksackgasse eines puren Materialismus und auf allen Ebenen, in der Musik, im Theater, im Kino, in der Literatur, im Denken, uns in neue Bereiche reinwagen, die bisher noch nicht gedacht sind. Das heißt, wir befinden uns an dieser Schwelle. Václav Havel, der tschechische Dichterpräsident, der hat das mal wirklich in Worte gefasst, dass er gesagt hat, die alte Welt fällt in Stücke und wir sind in der Zwischenphase, bevor die neue Welt geboren wird. In dieser Zwischenphase, in der auch Menschen sind, die persönlich neue Wege suchen, wenn sie hinausgehen in die Wildnis und erstmal in einer Schwellenwelt sich wiederfinden, wo sie nicht wissen, wie es funktioniert, wo das Alte nicht mehr funktioniert und wo das Neue noch nicht sichtbar ist. Ich glaube, darin sind wir kollektiv. Wir haben den Sinn von bisherigen Welterklärungsmodellen verloren und sind auf dem Weg zu neuen Einsichten. Und dazwischen herrscht Chaos, herrscht Unsicherheit, herrscht Angst, ist es auch nicht ganz ungefährlich. Aber wir haben keine andere Wahl, als sozusagen das, was nicht mehr funktioniert, abzuschließen und uns selber in das hereinzubewegen, was als Potenzial vor uns liegt. Also da ist diese Visionssuche wie eine mikrokosmische Übung für das, was uns weltweit eigentlich bevorsteht. Das Ende einer lebensfeindlichen Kultur, von der wir alle wissen, dass sie so nicht weiter funktioniert, hin zu einer gelebten Zukunft, einer zukunftsfähigen Kultur. Und da sehe ich auch die ganzen Verbindungen zur Zivilgesellschaft, wo überall Menschen, ob es in ökologischen Gemeinschaften, ob es in politischen Initiativen, ob es in Menschenrechtsinitiativen, in Friedensinitiativen, in ökologischen Projekten der Fall ist, an dieser entstehenden Zukunft basteln und ihre persönliche Veränderung mit Projekten in die Welt bringen und damit sozusagen Zellen eines Wandels herstellen, an dem wir alle beteiligt sind. Aber dazu muss sich diese einzelne Zelle verändern, um sich neu in die Welt zu stellen, die Welt neu zu erdenken und nicht in irgendwelchen ziemlich leblosen Technikvisionen zurückzusuchen.
Herr von Lübcke, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Ich erlaube mir das auch als Schlusswort zu nehmen. Herzlichen Dank dafür. Noch als allerletzte Frage, wenn man sich für Ihre Arbeit interessiert, welche Website würden Sie hier nennen, auf die man hier noch zugreifen kann?
Ich habe zu wenig Zeit, um bisher eine eigene Website hergestellt zu haben. Das ist mein großes Manko. Wer sich für die Visionssucherarbeit interessiert, findet ungefähr an die 100 Anbieter unter einer Netzwerk-Website, die heißt www.visionssuche.net. Da stehe auch ich mit meinen zwei Visionssuchen pro Jahr, aber da stehen auch eine Menge andere interessante Leute, die die Arbeit machen, und da kann man sich umschauen.
Sehr gut. Herr von Lübcke, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben, und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke und einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Vielen Dank für die Chance, ein bisschen was davon zu erzählen.